der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit the one and only, dem Godfather, dem Mann, dem wir überhaupt diesen Podcast zu verdanken haben. Das wissen vielleicht viele gar nicht mehr. Herzlich willkommen, Philipp Westermeier.
Hallo, hallo. Mein jährlicher Auftritt hier, ne? Das ist ja eine Tradition.
Ja, das ist richtig. Du bist sozusagen ein Stammgast.
Ja, ja, genau. Einmal im Jahr, immer um diese Zeit des Jahres, merkwürdigerweise.
Ja. Wir haben gerade im Vorgespräch, oft sind ja diese Vorgespräche vom Podcast auf das Beste. Es tut mir jetzt leid für alle, die jetzt zuhören und denken, Mist, das habe ich jetzt verpasst. Aber wir haben gerade kurz mal gequatscht und haben über das Thema Dankbarkeit gesprochen und du bist ja gerade in einer besonderen Stresssituation und mir ist in der Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal deutlich geworden, das was ich gerade in der Intro sagte, ohne dich wird es diesen Podcast nicht geben, das ist jetzt vermutlich das Unwichtigste im ganzen OMR-Kosmos, aber ist dir eigentlich bewusst, was du für unsere Branche, unsere Stadt so mit diesem Festival und dieser Plattform hier bewirkt hast?
Also Ich höre es ab und zu und freue mich, wenn das Leute auch sagen und anerkennen oder so Feedback geben. Am Ende ist es mir jetzt nicht so stark bewusst, weil man ja selber drin sitzt und ich das ja am Ende über all die Jahre mache, das, was ich mache, und mittlerweile sehr viel von Leuten um mich herum erledigt wird und ich das jetzt auch nicht so nachprüfe, sondern ich ja in meiner Blase durch diese Tage gleite. Und natürlich weiß ich auch, dass das Vierjahreszeitenhotel irgendwie bestimmt sich freut über eine tolle Partnerschaft und wieder ein größerer Kunde sind in den Tagen oder dass andere Hotels glücklich sind und dann mehr Zimmer voll haben als vielleicht an normalen Tagen. Das kriege ich schon mit, aber es ist ja auch dann irgendwie sehr virtuell.
Ja, aber ich meine jetzt nicht nur die Stadt im engeren Sinne, sondern wirklich die Community. Also oft, wir sind ja schon länger befreundet, lange bevor es OMR gab. Und du bist ja sehr, sehr gut im Befragen bei deinem Podcast. Also das war auch die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, die ich dir stellen soll. Also die klassische Frage, ist der durch? Wie viel ist das wert? Ja, gut, und wir beide haben ja schon oft reverse-engineert, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Ja. So, und das eine, und da werde ich dich gleich auch fragen, was du denkst, was OMR heute wert ist. Mhm. Aber das andere ist der Weg dahin und was es unterwegs alles geschafft hat, also wie viele Menschen du zusammengebracht hast. Also in Berlin zum Beispiel sagt man ja viel, dieser Nukleus, warum Berlin heute so eine nicht nur Start-up, sondern eine Digitalmetropole ist, dass wir das auf die Samba-Brüder runter reduzieren können. Ja. Und ich glaube, für Hamburg bist du das. Also nicht nur genau, also auch praktisch der ganze Nukleus von OMR, also auch sicherlich Kollege Müller und Kollege Schlottke. Aber das, was ihr hier aufgezogen habt, es gab ja noch eine Zeit vor OMR, das vergessen die auch viele.
Ja, also ich bin natürlich einfach das dankbar, dass ich in diese Rolle gekommen bin, jetzt überhaupt so eine Plattform zu machen, die ist ja nun, geht ja ohne Menschen nicht, ohne die Community nicht. Es ist jetzt ja kein Lebensmittel, das jetzt essentiell ist. Aber es ist für mich schon echt cool, das zu sehen und es ernährt mich auch ganz solide,
ja. Ja, also die, jetzt hier mit Bescheidenheit zur Seite, das ist die größte europäische Plattform für, nennt ihr es jetzt? Früher war es ja Online-Marketing Rockstars, hörst du ja heute, weiß nicht, wie gerne du das noch hörst.
Gar nicht mehr hört das.
Erzähl, ihr seid die größten europäischen Player hier, oder?
Wir würden jetzt sagen, für die Digitalwirtschaft von Besucherzahlen ist es wahrscheinlich jetzt schon das Größte. Und ich meine, Digitalwirtschaft ändert sich auch sehr schnell, ne? Also wir waren halt vor Jahren im Kern ein Online-Marketing-Event und unsere wichtigsten Partner waren Google und damals Facebook und so. Und heute sind es zum Beispiel immer noch Google und Meta. Sehr wichtige Partner für uns, SAP oder andere auch, aber halt eben auch jetzt ein OpenAI kommt dazu und auch selbst eine Google und eine Meta machen jetzt ja KI. Also natürlich sind wir mittlerweile auch irgendwo ein KI-Event, einfach weil unsere Partner das machen, weil das sich so entwickelt hat, weil Online-Marketing und KI zusammenhängen, weil natürlich KI das große Thema ist und so entwickelt sich dann unser Event und die Plattform weiter und so haben wir dann am Ende jetzt eher den Sammelbegriff, um das dann jedes Jahr ändern zu müssen oder jede zwei Jahre sagen wir sind Digitalwirtschaft und das ist eine große Klammer, da passt vieles drunter.
Okay, ich am Ende dieses Podcasts frage ich dich, was sind so deine Tipps und Tricks, wie ich die OMR als Besucher, Besucherin am besten nutzen kann. Jetzt hast du kurz Chance, den nicht bezahlten Werbeblock hier zu machen. Warum sollte ich überhaupt auf die OMR gehen?
Also es ist ein bisschen davon abhängig, was du machst, wer du bist. Es gibt wahrscheinlich so drei Kern Angebote oder Feature, die wir anbieten können. Das eine ist, du lernst da eine Menge Leute kennen. Also von also Firmen schicken ihre Leute, um auch ihre Ansprechpartner bei Criteo, bei Google, bei Amazon, bei Netflix, bei Spotify, einfach mal Ansprechpartner live zu treffen. Einfach ganz simpel. Oder dann halt mal in eine Masterclass zu gehen, sich in ein Thema tiefer einzutauchen. Also so diese Mischung, sich vernetzen mit Leuten, mal was irgendwo reinzuhören. Das ist das. Dann gibt es natürlich auf der Kundenseite, die wirklich auch neue Kunden kennenlernen wollen. Die sagen, ich bin da präsent. Ich gehe da ganz bewusst irgendwie hin und möchte neue Kunden kennenlernen. Da haben wir verschiedenste Angebote. Dann gibt es die Leute, die wirklich zur Inspiration kommen und so zu auch sagen, ich mache jetzt nicht mehr, gehe nicht mal zum Kennenlernen eine Masterclass, sondern ich gehe ganz wirklich und schlaue mich in einem Thema tiefer auf und gehe in 3-4 themenbezogene Masterclass, gehe ganz konkret neu an die Stände, lass mich da einmal kurz informieren und gehe vielleicht auch in die Keynotes zu einem Thema rein. Das kann man bei uns mittlerweile zu verschiedensten Themengebieten machen, ob es nun KI ist oder Handel oder also E-Commerce oder halt Marketing oder da gibt es eine ganze Reihe von, wir nennen das Journeys, die man sozusagen sich auswählen kann. Dann gibt es natürlich den ganz großen Bereich auch Inspiration. Leute häufig auf den höheren Karrierestufen, die dann jetzt auch sagen, ich gehe da hin, ich treffe da Leute, für dich ist ja wahrscheinlich auch so, das ist ein Klassentreffen, man trifft da viele Leute wieder, kriegt da so ein bisschen mit, was machen die Leute, guckt natürlich dann mal bei den großen Talks rein, so okay, was sind jetzt hier so die vielleicht die inspirierenden Highlight-Sachen, die ich mal mitnehmen kann, die so auch once in a lifetime, was erzählt gerade der nun mal in diesen Zeiten der Chef von ChatGPT oder was erzählt mir dann halt vielleicht gerade ein Tom Brady, wie er nun die Welt sieht und ob das jetzt für jedem hilft, ist immer sei dahingestellt, aber es hilft ein paar und es ist halt ein Puzzlestück. Naja, und so gibt es halt verschiedene Features, die man nutzen kann und wie man das Event für sich erleben kann. Aber ich sage halt immer, das ist wirklich, bin ich fest von überzeugt, wenn man jetzt damit zu so dem Kern Marketinginteresse von früher hingeht, das Lerninteresse hat und zahlt jetzt unseren Ticketpreis, aktuell sind es glaube ich 560 Euro. Das holt man sehr, sehr sicher wieder raus, auch inklusive der Reisekosten oder der Übernachtungskosten, die noch dazukommen, ist mir auch klar. Es ist, wäre wirklich, finde ich, verwunderlich, wenn man mal über einen Zeitraum von vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate nach dem Event sich Zeit gibt und dieses Investment hätte sich nicht gelohnt. Also würde mich wirklich wundern. Da muss man dann schon vielleicht 3 Tage nach Eventbesuch entlassen werden, weil seinem Arbeitgeber, dann kann man das nicht mehr auf die Straße machen. Aber dann
aus meiner Sicht ist es nochmal extra ein Grund, auf so ein Event zu gehen, weil wenn ich entlassen werde, habe ich ja vermutlich Interesse, wieder einen Anschlussjob zu finden.
Wenn man das dann noch nicht, also ich versuche jetzt gerade einen extremen Edge-Case zu konstruieren, weil ich glaube, im Normalfall
kriegt man das Geld raus. Darf ich immer, das ist fast eine persönliche Frage, in meiner Wahrnehmung entschuldigst du dich fast jedes Mal für den Ticketpreis. Öffentlich, ja, nicht öffentlich. Woher kommt denn das? Also ihr benchmarkt euch doch auch. Ich verstehe, es gab eine Historie, wie das Festival und die Expo sich entwickelt haben. Aber ihr benchmarkt euch doch mit anderen Veranstaltungen.
Klar, da sind wir, und genau, das stimmt auch. Da sind wir auch super preiswert im Vergleich zu den allermeisten anderen. Insbesondere, wenn man dann auch guckt, was da für Leistung hintersteht und auch für Inhalte. Aber klar, ich meine, es ist ja auch so, dass es mir schon bewusst ist, dass es viel Geld ist für
weißt, also, was ein VIP-Ticket beim HSV kostet?
Ja, klar.
Aber es ist natürlich ein anderer Also das Essen ist da noch dramatisch. Ja, euer Essen ist ja gut.
Also genau, also wir haben ja sogar eine Foodhalle mit Partnern. Also insofern, ich es ist einfach, man ist, ich habe mich daran gewöhnt, eher vorsichtig zu sein. Gerade natürlich, wenn man Geschäfte macht mit vielen, vielen Leuten, die wir kennen, die ich schätze. Und wenn ich dann trotzdem weiß, die kaufen ein Ticket, dann ist mir natürlich einfach liegt es mir im Herzen. Vielleicht mehr, als wenn du jetzt der Produzent bist von Schokolade und verkaufst die an irgendwen, den du eh nicht kennst.
Werbung. Auf unsere Folge 221 mit Tim Nedden zum Thema Retail Media gab es richtig gutes Feedback. Vielen Dank. Und es gab im Anschluss immer wieder die Frage, sind diese Kampagnen im Retail Media eher dazu da, echte zusätzliche Umsätze zu generieren, also inkrementelle Umsätze? Oder zahlen wir am Ende eventuell für Umsätze, die wir eventuell sowieso schon gehabt hätten? Der Connected Commerce Guide von Frontrow zeigt hier auf, wie Marken mit Retail Media so gut arbeiten können, sie so zielgerichtet ihre Budgets steuern können, dass Wachstum statt Kannibalisierung, dass echte neue Kundenbeziehungen entstehen können, statt nur eh schon da Umsatz. Das sind klare Frameworks, Praxisbeispiele und auch das Analytics Setup wird hier deutlich beschrieben. Also schaut mal rein in den Connected Commerce Guide von Frontrow. Ihr findet den Link in unseren Shownotes oder sucht einfach nach connected-commerce.com und ladet euch diesen wirklich sehr hilfreichen Guide runter. Viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Ich würde gerne so ein bisschen so Deconstructing OMR mit dir machen. Mhm. Vorab die Frage, weil das auch eine Frage war, die gestellt wurde. Ist OMR ein Medienunternehmen mit einem Event oder ein Event mit einem Medien? Also du kannst das beides noch in die Plattform übertragen.
Ich würde es dahin bekommen, dass es ein Medienunternehmen ist. Ich sage immer so, wenn ich uns vorstelle, irgendwo, wir sind ein modernes Medienunternehmen, innerhalb der Medien Kanäle, die aktuell Rückenwind haben, die wirtschaftlich gerade fliegen. Ja, und dazu zählen halt Events, dazu zählen Podcasts, dazu zählen Review-Angebote oder Review-Kuration, dazu zählen Dokumentationen, Weiterbildungsangebote im B2B-Bereich. Also das sind Sachen, die wir machen. Mhm. Und das, also alles Medien und alles Gott sei Dank solche, die jetzt eher Rückenwind haben und nicht jetzt vielleicht das, was man so als traditionelle Medien, Zeitschriften, Fernsehen, wo der Wind eher von vorne kommt.
Benutzt du das Plattformbild noch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Sachen aufeinander einzahlen. Mhm. Und ich finde auch, ich glaube, das habe ich schon ein, zwei Mal zitiert, es ist diese Plattform, was ist das eigentlich? Da hat mal, glaube ich, Bill Gates ein Zitat gebracht und er sagt zum Thema Plattform, eine Plattform ist das, was den Nutzern am Ende mehr Wert bringt als den Betreiber sogar. Das sagt er sogar für Microsoft oder sowas. Mhm. Wenn man sich anguckt, wie erfolgreich Microsoft ist, dann ist die Frage, aber wahrscheinlich ist der Nutzen für die Nutzer von Microsoft in Summe größer als für Microsoft alleine. Das stimmt schon. Und wenn man eine Plattform so sieht, dann auf jeden Fall. Also ich sage mal, wir haben ja gerade über Tickets gesprochen. Das gleiche gilt für Aussteller. Also ich glaube schon, dass also wir als Plattformdefinition auch ein profitable Geschäftsmodell haben, aber der Nutzen für unsere Menschen drumherum ist noch höher.
Das verstehe ich. Plattform, also da wird ja auch auf das Flywheel-Modell so rangebracht, nutzen für die Plattform selbst, aber sowohl für Anbieter als auch für Nachfrager. Das verstehe ich. Lass uns mal, bevor wir jetzt über die Einzelteile von OMR rübergehen, vielleicht einfach über die Revenue-Streams gucken, weil ich muss ja am Ende die Frage stellen, was ist denn OMR eigentlich wert? Ne? So. Und bist du durch?
Meine Lieblingsfrage. Diese Frage kommt daher, also ich gebe jetzt mal hier einmal hinter die Kulissen, weil wir ja mit einer Truppe von Freunden seit Jahren immer mal wieder in Mallorca sind. Kollege Heinemann und Horstmann und Schretzenmeier, wer alles dabei ist. Alpa, schöne Grüße. Bursek. Und dann häufig das Tischgespräch so ist, dass man über Leute spricht, über Gründer, über Geschäftsmodelle und so sich austauscht und ab und zu habe ich wohl zwei, drei Mal reingefragt, ist der durch? Und deswegen wird mir das ja hier vorgeworfen.
Ab und zu. So sicher wie das Amen in der Kirche. Und jeder, der deinen Podcast hört, kriegt diese, wie war der Kollege, du hattest hier einen da, der hat dich da auch dafür auf die Schippe genommen, gesagt, du bist ja wie so ein Vertriebler hier. Wie
viel Umsatz? Michalski, der Designer. Das ist auch geil.
Umsatz, was bist du? Aber das ist ja, seit ich dich kenne, also lange, das war noch, ich weiß nicht, ob das vor Etjads oder zu Etjad-Zeiten, hast du immer, du warst schon immer naturneugierig und hast das natürlich aber auch immer quantifizieren wollen.
Genau, also ich erkläre es ja häufig so, ich glaube, du kennst mich auch lange genug, ich bin jetzt überhaupt nicht ultra gierig oder ultra kapitalistisch, sondern für mich selber muss ich jetzt hier das rausoptimieren, ich brauche jetzt hier so, ich glaube, so bin ich, das würde ich jetzt schon mit gewissem Selbstbewusstsein sagen, bin ich nicht. Auch wenn das vielleicht auch manche Leute, wenn sie mich zum ersten Mal im Podcast hören, anders wirkt. Aber es ist einfach trotzdem eine Neugier, die daher kommt, dass ich weiß, dass ganz viele Fragen des Lebens, insbesondere des wirtschaftlichen Lebens, natürlich an Zahlen hängen. Und da kann man, ich mich auch echt aufregen, wenn ich irgendeinen Artikel lese über eine Firma und da ist dann nicht der Umsatz genau. Ich denke, was ist das für ein Bullshit? Also da wird immer irgendeine Firma gelobt und man kriegt gar kein Gefühl dafür. Ist das jetzt ein 5 Millionen Euro Umsatzunternehmen oder ein 500 Millionen?
Ja. Und das gleiche auch mit den Exits, ne? Wenn dann im Handelsblatt steht, der Exit war so und so viel und dann wird dann die Anteile und keiner redet über die Liquidation Preferences.
Man kriegt einfach kein Gefühl für die entscheidenden Dinge, die man ja schon auch wissen will und die auch Sachen erklären. Also, und das ist dann natürlich immer manchmal so ein bisschen verkürzt, ist der jetzt durch, aber klar, am Ende ist das ein Kernbedürfnis. Ich weiß, alle am Tisch sind dann ruhig, wenn es darauf eine Antwort gibt. Also wenn ihn dann irgendwie, weiß ich nicht, Kollege Heilmann erzählt, wer da wieder einen Exit gemacht hat, irgendwie mit seinem Geld im Zweifel, und man dann irgendwie, ja, alles cool, dann ist er dann, ja, erzähl mal kurz, sag mal, dann ist er ja meistens auch da diskret, aber trotzdem, du weißt, was ich meine.
Das Life-Changing-Event. Ja, so, aber die eigentliche Frage war Revenue Streams von OMR als Vorbereitung.
Also das Festival ist der größte Umsatzkanal.
Nein, so einfach geht das nicht. Festival große Umsatzkanal hat ja zwei Erlösströme. Das eine sind Ticketverkäufe und das andere sind Sponsoring aus
Ständen. Das ist der größte.
Ja,
also weil auch natürlich viele Tickets über die Aussteller vergeben werden. Ne?
Ah.
Das heißt, wir in so einem, wenn man bei uns jetzt Aussteller ist, dann kriegt man ein Paket, da ist dann ein Stand mit dabei, gewisse Kommunikationsleistungen und halt auch Tickets, damit auch natürlich die Leute dann zum Stand kommen können, Kunden und so.
Aber das verzerrt ist, aber sag mal so ungefähr, wie viele Tickets werden noch über den freien Verkauf? Also ist es überhaupt wichtig, ob das der Ticketpreis
dann 500 ist? Ja, klar, gucken wir uns schon an. Auch, also das ist...
Jetzt nochmal eine Umsatzzahl.
Das ist, also ich glaube, es ist schon so, schon auch achtstellig. Aber jetzt nicht so hoch achtstellig, wie man jetzt ausmultiplizieren würde. Man sagt, okay, 70.000
Leute. Achtstellig nur der freie Ticketverkauf oder die Summe aus, okay. Und der Sponsoring-Bereich?
Der ist ein bisschen größer.
Der ist ein bisschen größer. Was würde Westermeier jetzt mit so einer Antwort machen? Nochmal nachfragen?
Nee, der würde sagen,
der
würde sagen, immer so 50 Millionen oder sowas. Dann,
würdest du machen? Ja. Also 50 sagen, Minuten, sag mal, 50 Millionen?
Das nicht ganz, aber.
Okay, so. Also 40 Millionen.
Mhm. Dann würde ich jetzt aufhören nachzufragen.
Okay.
Dann kann man es ja so stehen lassen.
Ja, gut. Ich kann so viel lernen in so einem Podcast. Richtig gut. Okay, also da habe ich ja schon mal eine erwachsene achtstellige Zahl auf der Uhr und das ist klar. Das ist jetzt Peak-Geschäft, Event-Geschäft und hast du noch das mehr? Was?
Ja, ich muss ja dazu immer sagen, das ist ja auch, finde ich, was ich jetzt über die Podcasts gelernt habe, wie unterschiedlich attraktiv ja auch Geschäftsmodelle sind. Ne? Also es gibt ja so alleine eine Bank. Man realisiert ja gar nicht, wie attraktiv das Geschäftsmodell einer Bank ist. Vor kurzem war der Erik Putzewald von Scalable hier oder Christian Hecker, Trade Republic. Das sind ja einfach unfassbar profitable Geschäftsmodelle, weil wenn die einen Kunden einmal haben, dann ist der, zahlt er da seine Kontogebühren oder seine Tradinggebühren, ist er einfach ganz, ganz lange da, ganz wenig Churn mit den Konten und mit den Sparplänen und sowas.
Mhm.
Und dann gibt es halt andere Geschäftsmodelle, wo vor kurzem war der Kurt Zechter, der Bauunternehmer oder der Henrik Goldbeck, und dann machen die 6 Milliarden Bauleistung und das ist natürlich krass beeindruckend, aber du weißt auch, die Marge, oder sagen sie dir dann, ist so, wenn man es gut macht, 5% auf 6 Milliarden mit 15.000 Leuten machst du dann 5% Marge. Das ist natürlich, wenn es dann so gut kommt, auch sehr, sehr viel Geld in absoluten Zahlen. Mhm. Aber wenn es mal nicht so kommt, wenn es ein bisschen wackelt, dann geht es ja auch rasant in großen Zahlen runter. Und also es zeigt mir nur, wie unterschiedlich auch so Geschäftsmodelle sind und das bei uns ist zum Beispiel so, bei der Messe, über das wir gerade sprachen, es ist leider kein Mediengeschäftsmodell, wo man sagt, okay, 20-30% Marge,
sehr hoch ist,
weil das ist einfach schweineteuer.
Okay, ja, jetzt wollen wir aber nicht jammern, Herr Westermeier. Die, also auf der einen Seite, klar, du könntest ja sagen, Baugeschäft ist auch Projektgeschäft mit kleiner Marge. Dein Geschäft ist zwar auch, sagen wir mal, wiederkehrend Eventgeschäft, aber du hast es ja praktisch selbst schon gesagt, die Retention scheint ja nicht so schlecht zu sein.
Die Retention ist Gott sei Dank nicht schlecht, aber was wir dafür tun müssen, ist halt auch sehr intensiv und vor allem, du hast jetzt auch direkt die Einmalkosten. Ich meine, wir müssen das Event ja hinstellen und deswegen, ich bin immer noch da ein bisschen neidisch, versuchen ja auch häufig meine Vergangenheit zu kopieren, daraus zu lernen, Gruner und Jahr, alter Verlag, auch jetzt, wie kann man Medien das ohne Zeitschriften machen, aber es war damals einfach so unfassbar attraktiv. Muss es gewesen sein. Ich war damals ja noch ein kleiner, eine Zeitschriftenseite mit reinzuheften und zu bedrucken und für 20.000 Euro die Seite abzurechnen. Unglaublich.
Ja. Ja, es ist ein spektakuläres Geschäftsmodell und unglaublich, unglaublich, wie lange das funktioniert hat.
Ja, es war aber damals, gab es ja alternativlos. Da wolltest du kommunizieren, dann hattest du Fernsehen, Radio.
Und diese bescheuerten TKP-Berechnungen, die auf auskunftsbasierten Zahlen basieren.
Aber es war einfach...
Das verbreitete Auslage... Siebenmal mehr Kontakte. Ja, aber gut, das ist ja jetzt vorbei. So, und auf der anderen Seite, so Geschäftsmodelle wie in Real-Life-Festivals werden ja jetzt auch gerade gehypt. Ne? Es gibt jetzt zig, gibt so eine Renaissance von spezialisierten Eventagenturen oder Veranstaltern. Die Leute haben ja Bock, sich in Real-Life zu treffen. Also du scheinst ja erstmal, der Trend scheint ja noch nicht zu Ende zu sein. Was wären denn für dich so Frühwarnindikatoren? Also wie hoch ist denn deine Retention auf Besucher und Aussteller?
Oh, und sehr unterschiedlich. Das weiß ich auch wirklich nicht aus dem Kopf heraus. Das ist bei uns auch tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so leicht. Jetzt bei den Ausstellern ist es schon so, dass guck mal jetzt nach Umsatz, nach Firmenlogos.
Nach Repeater. Also Aussteller wird doch, das wäre doch das kleine Einmaleins der Retention.
Ja, also wahrscheinlich ist es jetzt in den letzten Jahren ein bisschen größer, weil wir auch wichtige Partner verloren haben. Passiert uns also in Audi haben wir verloren.
Mhm.
Nach Jahren, in Vodafone ist dieses Jahr deutlich kleiner.
Mhm.
Nach vielen Jahren der großen Partnerschaft.
Mhm.
Wie zählt man sowas dann?
Ja, durch Churn.
Das ist die Definition von Churn vielleicht. Aber
wieso ist das keine Churn?
Ja, weil im kleineren Maße, die verringern dann halt ihre Präsenz zum Beispiel stark oder so. Ne?
Ja.
Aber es ist, ja, ich kann es dir nicht aus dem Kopf sagen. Ich weiß einfach nicht.
Also in die Softwarewelt würde dann über Expansions- oder negative Expansionen
reden, ja, ne?
Also
genau.
Wie viel Seeds oder etc. Okay, wie viel sind denn new to brand? Also wie viel der Besuchenden
kommen neu rein?
Ja, kommen neu rein und wie viel kommen nicht mehr?
Also das sind ja fast DD-Fragen hier.
Ja, richtig.
aus dem Kopf, ich weiß ja, von 70.000 Leuten oder 68.000, die dann wahrscheinlich am Ende sein werden, aufgrund der größten Situation, die wir da haben.
68.000 Unique?
Ja, also wir zählen nur Unique. Also wenn wir Zahlen machen, dann gucken wir auf einzelne Personen, deren Namen wir im System haben. Mhm. Aber wir müssen halt immer in die Messe in Hamburg passen, wenn man das gesamte Gelände nutzt, wie wir das nutzen mit der Straßensperrung, passen gleichzeitig, glaube ich, Größenordnung 40.000 rein.
Mhm.
Das heißt, du brauchst ein bisschen Erfahrungswerte, wie verteilt sich das?
Mhm.
Und dann kann man halt am Ende nur so viele Tickets verkaufen, ohne dass man dann halt dann einen riesen Andrang hat oder ein riesen Chaos hat, was wir vor 4 Jahren mal hatten, nach Corona, und dass wir dann ja auch allen Partnern versprochen haben, nicht mehr in der Form aufzufüllen, sondern ein bisschen hier mehr Luft zu lassen.
Aber du sagtest so im Eingangsgespräch, als wir die Mikrofone noch nicht laufen ließen, und das hast du schon immer gesagt, ne? Du bist, und das meine ich total positiv, du bist ein totaler Produkt- und Qualitätsfanatiker. Ne? Mhm. Dass wenn du, also so sinngemäß übersetzt, das, was du vorhin gesagt hast, wenn du irgendwie mal dir ein Kopfmaß isst, sind die zufrieden mit der Leistung, die wir hier abliefern. Ne? Das lebst du, seit ich dich kenne.
Ja,
das fing schon mit Matt Eagle in der großen Freiheit an.
Das kommt ein bisschen daher, also A, glaube ich wirklich, das ist ja auch so ein bisschen das Management-Know-how, dass das in der heutigen Zeit nichts ist so wichtig wie das Produkt, und das beste Marketing ist das Marketing aus dem Produkt heraus und die Wiederempfehlung, die Referrals und so. Also es hat eine kaufmännische Logik für mich, das so stark zu machen, wie es nur geht als Produkt, dass die Leute das Gefühl haben, sowohl Aussteller als auch Besucher, komme ich wieder hin, fand ich geil, erzähle ich von, poste ich bei LinkedIn. Ich meine, wir sind ja sogar bei LinkedIn, unsere Zielgruppe ist ja extrem nah dran. Also du bist ja bei klar. Edeka viel less likely, über dein Einkaufserlebnis zu posten als bei uns. Also insofern gibt es irgendwie noch diese Produktlogik und Marketing. Dann gibt es halt diese Social-Media-Logik. Und dann gibt es aber, und das ist für mich auch aufgrund der Genese von OMR so, es war ja, wie du ja dich erinnerst, am Anfang ein Hobby von mir.
Ja.
Und das kam vor allen Dingen halt alte damals Freunde und Geschäftspartner aus der damaligen Zeit.
Mhm.
Das war ja als Hobby, so wie es halt so ist. Und wenn du dann mit deinen Freunden anfängst und das so ein bisschen so das Level hat damals so ein bisschen Westermeier feiert Hochzeit so ungefähr und nur nicht mit einer Frau, sondern mit normaler Bruder Braun so ungefähr, dann bist du ja an einem hohen Produkt, also wenn man ein Hochzeitsprodukt fassen könnte, einfach interessiert, weil es deine Freunde sind, die kommen.
Ja.
Und diese DNA, glaube ich, natürlich mittlerweile kommen ja ganz viele, die ich gar nicht kenne.
Ja.
Aber wenn einmal angefangen hat, was zu machen, ein Produkt zu erschaffen mit diesem Gedanken daran, dass über Jahre im Kern, wesentlich in den frühen Jahren, halt Kumpels und Bekannte kommen.
Verstehe ich.
Dann hat man natürlich nochmal, es gibt verschiedene Pfade, die mich jetzt sagen, irgendwie auch unter Druck setzen, dass ich immer das Gefühl habe, auch wenn mich jemand um Gefallen bittet, meine Kollegen wissen schon, bitte nicht Westermeier fragen, der wird nachher zusagen.
Ja.
Alles von mir weghalten.
Ja.
Weil ich sonst immer das Gefühl habe, shit, ey, das müssen wir doch irgendwie ermöglichen.
Deshalb rechtfertigst du dich vermutlich auch noch aus meiner Sicht immer ungerechtfertigterweise für deine Ticketpreise. Aber klar, weil für eine Hochzeit 560 Euro ist so eine schöne Hochzeit.
Aber gibt es ja mittlerweile, dass Leute dann irgendwo sagen, wir freuen uns total, eingeladen, wir heiraten irgendwie auf Mallorca und zwar in dem und dem Hotel.
Ja.
Und dann steht aber Zimmerpreis irgendwie 800 Euro. So.
Ja,
okay. Cool,
Kickback komm. Vom Hotel ans Brautpaar. Ja, klar. Okay, aber wäre nicht eine super spannende Metrik, dann zu sehen, wie die Repeater-Rate auf Visitor...
Die ist doch nicht schlecht. Ich kenne sie nicht genau.
Ja.
Schwankt aufgrund unserer Ticketpreise, Ticketkategorien und so, die wir verändert haben. Aber die wird relativ hoch sein.
Umsatz pro Besuchenden.
Boah, da kommt ja nicht mehr so viel dazu, außer die Gastro. Das ist der Ticketpreis. Mhm. Und der Ticketpreis ist natürlich niedriger als der echte Ticketpreis, weil natürlich auch unsere Aussteller Tickets vergeben können. Also auch hier, wer noch kein Ticket hat und sich wirklich keins leisten kann,
spricht
man einen Aussteller an und ein Aussteller nicht Lust hat, euch irgendwie einzuladen.
Mhm.
Ab und zu passt das ja.
Mhm.
Und dann kommt ja noch der Konsum bei uns auf dem Festival dazu. Und ich weiß das auch nicht genau. Ich würde tippen, dass jemand dann so für 30, 40 Euro bei uns konsumiert.
Mhm, okay.
Im Schnitt vielleicht ein bisschen weniger.
Was hast du sonst so für variable Kosten? Ich glaube, die Gäste, die du einfliegst, sind nicht immer umsonst.
Speaker-Honorare, klar, also vielen Leuten zahlen wir, wenn sie zu uns kommen, natürlich Reisekosten oder sowas. Mhm. Oder ich meine, wir bringen ja auch ganz viele Leute unter, wir mieten das Jahreszeitenhotel für 3 Tage komplett. Das geht schon mit den ganzen Veranstaltungen, die da sind, in sehr solide Bereiche. Aber die größten Kosten sind natürlich die Endproduktion. Also die von den Hallen angefangen, das da alles so Leute hinzustellen, die Bühnen zu bauen, die Stände zu bauen, da, also das da so zu machen. Und natürlich dann das Team, das es macht. Also wir haben ja hier.
Okay, aber so 30% Marge hast du am Ende schon.
Nee, nein, das geht nicht.
20?
Nee, auch nicht. Also das kannst du mit einem Event. Also das, guck dir mal zum Vergleich, gibt ja auch eine Reihe von Live-Events, auch Messen, die öffentlich gelistet sind. Also ich glaube, wenn du jetzt aktuell als Firma, die sowas macht, wie Musikfestivals, wenn du da 10% Marge hast, dann machst du schon richtig gut.
Okay.
Wenn es kein Musikfestival, aber bei Messen gibt es ja auch ein paar Listed Companies, kann man nachgucken.
Okay, verstehe ich. So gut, aber vielen Dank für die Einordnung. So, jetzt der nächste große Revenue Stream in der OMR-Familie. Podstars, oder?
Reviews ist mittlerweile, glaube ich, größer.
Revenue? Also nicht Bewertung, sondern Revenue? Ja. Okay, sag mal.
mal gucken. Wir werden da,
guck mal, du willst deine eigenen Fragen, du.
Ja. Wir werden da auch jetzt dieses Jahr, glaube ich, 8-stellig sein. Ne?
Cool.
Bei der Software-Bewertungsplattform,
ja. Richtig gut, ja. Und Reviews ist auch so ein Geschäft, wo ich das Gefühl habe, da ist Philipp Westermeier kein Nadelöhr. Reviews würde weiterlaufen, auch wenn du mal eine Woche Urlaub machst.
Alles würde hier weiterlaufen, das ganz sicher. Auch das Festival, ehrlicherweise. Es würde dann wahrscheinlich ein paar hier und da andere Geschmacksentscheidungen getroffen werden und man würde vielleicht ein paar Sachen verändern, aber es würde, dazu sind wir mittlerweile als Team zu breit und zu gut und zu erfahren auch. Das würden die Leute hier, die Kolleginnen und Kollegen hier auch viel, also alles auffangen können. Mhm. Bei Reviews in der Tat gibt es jetzt keine LinkedIn-Beiträge von mir regelmäßig drüber oder nicht jetzt irgendwie, dass ich da.
Ja, aber der lebt vom Plattform, also Reviews lebt auch stark vom Plattformgeschäft auch. Also vom Plattformeffekt, muss man eher sagen, oder? Ihr seid glaubwürdig, ihr bringt beide Seiten zusammen.
Ja, von der Marke OMR, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber wir haben da jetzt ehrlicherweise auch mittlerweile A, Traffic aufgebaut, B, ein bisschen Glück gehabt, dass in der KI-Welt, in der wir jetzt alle leben, Bewertungen, Listen wahnsinnig relevant sind. Also wenn du bei den AI-Overviews gefunden werden willst, macht es total Sinn, in irgendwelchen Listen drin zu stehen, die Google oder andere als relevant sehen. Das OMR-Reviews wird da als sehr relevant gesehen, haben wir jahrelang dran gearbeitet. Das heißt, wir können jetzt mittlerweile ganz klar zum Beispiel Softwarefirmen nicht nur aufzeigen, hey, wir liefern dir Leads zu oder liefern dir einen Trust-Siegel zu, sondern wenn du bei uns Partner wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn jemand nach gewissen Softwarekategorien sucht, dass du da in den AI-Overviews reinrutscht mit deiner Software, mit deiner Brand, weil du bei uns gelistet bist. Das habe ich ehrlicherweise natürlich nicht kommen sehen, aber das hat uns jetzt in den letzten Monaten sehr geholfen.
Das macht das Produkt besser. Sag mal kurz das Geschäftsmodell von Reviews.
Wir bitten Menschen, die sich mit Software sehr gut auskennen, darum, diese Software, sie kennen, zu bewerten. Also Buchhaltungssoftware, HR-Software, Marketing-Clouds, hunderte von Kategorien an Software. Und dann gibt es diese Bewertung. Menschen lesen diese Bewertung, bevor sie selber Software kaufen von anderen Nutzern. Und die Software-Vendoren, also Software-Verkäuferfirmen, werden bei uns entweder gratis gelistet oder kostenpflichtig gelistet. Und dann gibt es eine Reihe von Zusatzfeaturen, Ansprechpartner, man sieht, wer auf der Seite war, man kriegt bevorzugt Reviews. Und wir machen dann die Bewertung nicht besser oder schlechter.
Aber das ist der Revenue Stream, ne? Dass
Softwarekunden,
Software-Vendoren sich so. Und ihr habt, wenn ich von außen das richtig erkennen kann, so eine Größenordnung über 50.000 verifizierte Bewertungen auf der Plattform. Ja, seit der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Das hat ja praktisch. Das Geschäftsmodell hat ja Vorbilder, also ja, absolut, Capterra und G2.
Ja.
G2, das war ja der Challenger, hat Capterra jetzt von Gartner Anfang des Jahres bekannt geworden. Bist du überrascht?
Das ist ja schon eine spezielle Nische. Ja. Aber nee, da sind wir.
Reviews? Also, ich hätte gesagt, wenn ich das von außen raten müsste, was der wertvollste Teil von OMR ist, dann würde ich sagen, dummerweise, ich weiß nicht, wie gut man es trennen kann, das wird jetzt meine nächste Frage sein, aber weißt du noch, wie wir beim Fahrradfahren in Frankreich haben wir über Reviews und G2 damals gesprochen. Ja. Ich würde sagen, dass Reviews vermutlich der weniger bekannte Bereich, aber sicherlich einer der wertvollsten Bereiche ist.
Also ich glaube auch, ich hoffe auch, dass es wertvoll ist.
Wie habt ihr denn gedacht, als G2 Capterra gekauft hat?
Waren ja keine Zahlen richtig zu öffentlich, zu der Übernahme. Und also wir haben uns natürlich erstmal gefragt, was heißt das jetzt für uns? Also deutsche Markt, aber wir sprechen auch mittlerweile regelmäßig mit den Kollegen. Der Gunnar Abel, der Gründer von G2, ist ja auch also deutscher Herkunft. Mhm. Und da, mittlerweile tauscht man sich mal aus und die sagen ja auch, fragen uns ja auch nach unseren Erfahrungen im deutschen Markt, in dem sie noch nicht so aktiv sind. Mhm. Beobachten, was sie da konsolidieren. Und also ja, ich habe großen Respekt für den, was sie machen und habe mich gefreut, dass die da dazu kaufen, weil das zeigt ja auch, dass da ein gewisses Glaube an das Modell ist, dass da irgendwie eine Stärke ist. Und am Ende, glaube ich, ist es insofern für uns nicht so gefährlich, weil es ein Bereich ist, wo es durchaus 2 oder 3 Player geben kann. Es ist keine Winner-Takes-All, es ist kein Ebay, wo du das sicher? Produkt nur einmal verkaufen kannst. Also bei Ebay war es ja ganz klar so, du stellst da was drauf, deine gebrauchte Hose, die kannst du nur einmal verkaufen. Deswegen kannst du sie auch nur einmal irgendwo draufstellen. Bei uns ist eine Bewertung, die kann es an verschiedenen Plattformen geben und der Traffic kann, und Menschen informieren sich auch vielleicht auf 2 oder 3 Plattformen, bevor sie eine teure Software kaufen. Deswegen kann es auch am Ende 2 oder 3 Plattformen geben, die das machen. Das meine ich schon. Das ist ja nicht wie bei LinkedIn, wo du sagst, okay,
wollte ich das sagen. Eigentlich wäre das Ding grüne gegen blaue
Spiel. Ja, aber ich glaube auch da, das ist halt ein Netz, da gibt es halt sehr starke Netzwerkeffekte. Und bei uns gibt es die Netzwerkeffekte so stark nicht.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Das SaaS-Sterben oder die SaaS-Eiszeit, macht dir keine Sorgen?
Das macht mir Sorgen, klar. Okay. Das ist natürlich unsere Kunden. Also wenn es unseren Kunden nicht gut geht, dann immer. Also ich meine, die ganze Konjunktur
macht sich Sorgen. Aber man zieht die ganze Branche der Software-Entscheidungsplattform runter.
Also das ist natürlich so, dass wenn ich sehe, dass da jetzt SaaS-Multiples runtergehen in einer aus meiner Sicht vollkommen irrationalen Dimension, dann denkt man sich ja schon, als jemand, der genau diese SaaS-Firma als Kunden hat, das ist der Shit. Und ich kann das jetzt noch nicht genau pinpointen, wie viel das jetzt uns an Wachstum oder an...
Merkst du es in deinem Gesamtgeschäft?
In Einzelfällen.
Ja.
Nicht pauschal.
Okay, das ist ein gutes Zeichen. So, das also jetzt haben wir Reviews, Podstars. Podstars, lass mich raten, stärkste Pferd im Stall ist dein eigener Podcast?
Ja, ist der älteste, ist der ja mittlerweile auch.
Stärkste Einzelpferd im Stall.
Ja, das ist natürlich eines unserer Flagship-Produkte. Okay, auf jeden Fall. Aber es ist nicht der größte. Wir machen Lanz und Precht. Mhm. Das ist deutlich größer zum Beispiel.
Aber Lanz und Precht ist nicht werbefinanziert, ne?
Das, genau.
Bei deinem Podcast seid ihr Publisher und Produzent in einem. Lanz und Precht, würde ich sagen, ist... Sieht für mich,
was ist auch nicht fürs ZDF, genau. Und da läuft dann keine Werbung rein, ist ja auch in Ordnung.
Aber ist das so profitabel für euch?
Das ist okay. Also es ist natürlich nicht so profitabel, weil das ist eine klare Auftragsposition. Da sind wir auch nur ein kleiner Teil des Kuchens, denn der ganz große Teil ist ja zu Recht ja auch die beiden Hosts.
Ja. Und dann gibt es noch Ohne Aktien wird schwer.
Auch ein super Produkt, genau.
Spitzenprodukt. War das deine Erfindung? Ich weiß noch, wie das anfing. Da hast du ja auch noch am Anfang, bevor Noah das gemacht hat, hast du es selber gemacht.
Also mit der heutigen Form muss man sicherlich sagen, hat Noah das dahin gebracht, wo es ist. Und auch das
ist ein unglaublich gutes Produkt.
Er macht es wirklich stark. Angefangen hat es mal, dass ich auch ein ähnliches Podcast-Format in den USA gesehen hatte und das interessant fand. Und dann tatsächlich auch mit Flo Heinemann drüber sprach und der sagte, Mensch, sprich mal mit dem Christian Hecker von Trend Republic. Und
so ist es, stimmt, das ist Bitrate Republic.
Genau, war Trade ja auch noch ein bisschen kleiner und konnte den Christian da mal schnell anpingen. Kann man schon immer noch, aber mache ich jetzt nicht mehr so oft.
Wie ist dann zu Scalable gekommen? Die sind ja Wettbewerber, oder?
Die sind Wettbewerber, genau. Ja, irgendwann ist dann die Partnerschaft mit Trade ausgelaufen und dann hat auch Trade gesagt, sie würden das gerne in anderer Form weitermachen. Wir würden es aber lieber so weitermachen. Dann haben wir uns am Ende geeinigt, dass wir es mit Scalable weitermachen dürfen.
Aber Podcast ist auch schon 8-stellig, ne?
Mal gucken, was dieses Jahr dabei rauskommt. Könnte, ich hoffe es. Aber I don't know. Also wir haben ja da auch viel geändert. Ich weiß es doch deswegen nicht, weil es tatsächlich so war, dass es für mich jetzt in den letzten Jahren OMR der Bereich, der am meisten auch so Wellen gemacht hat. Also gut, das Festival gab es ja ein paar Jahre gar nicht. Also da hat man auch riesige Wellen so gesehen. Ja. Aber jetzt unabhängig
Corona,
von so,
Sonder- ja.
so Sondereffekten. Es wäre Potsdam so gewesen, dass wir da zwischenzeitlich mal deutlich größer waren und dann aktiv entschieden haben, wir müssen uns fokussieren, wir haben auch da...
Größer im Sinne von Headcounts oder
Umsatz? Alles, alles. Wir hatten fünf Firmen Formate und haben uns dann da entschieden zu fokussieren, was auch super schwierig war, weil wir da ja auch dann uns von Leuten trennen mussten oder Verträge auslaufen lassen mussten und das teuer ist, wenn man das fair und partnerschaftlich machen möchte mit den Leuten. Insofern hat jetzt Podstars einige Wellen hinter sich. War schon mal größer.
Ja, aber trotzdem, ich meine, ist doch eine super Erfolgsgeschichte, Podstars. Also ich weiß nur, wie das anfing. Also weißt du, also hier klar, in dieser schrabbeligen Kabine da oben, die da reingezimmert wurde, also die jetzt praktisch ikonisch ist.
Ich meine, ich sehe Leben. Ich meine, ich damals war halt, bin ich zu irgendwelchen Leuten hin und habe gesagt, irgendwie, würde gerne einen Podcast aufnehmen. Dann, wie, was ist ein Podcast? Was wollen Sie? Was willst du? Oder so. Das war halt sehr merkwürdig. Und dann, wenn dann doch mal gesagt wurde, ja gut, komm, mach mal, dann bin ich da mit Rucksack und habe dann da den Leuten selber so ein Mikro an den Kragen gemacht und mich daneben übergesetzt und dann Fragen gestellt. Und den Leuten war dann häufig gar nicht klar, wo, zu welchem Zweck das ist, sondern wir haben es mehr so aus Respekt oder aus Rücksicht auf mich irgendwie akzeptiert. Und dann da auch ja legendäre Podcasts einfach wirklich relativ offen und unbeschwert reingeredet, damals Dieter Bohlen oder so, weil das dem vollkommen egal war, der hat auch gar kein Gefühl dafür damals.
Ja.
Heute ist es natürlich so, wenn wir irgendwo hinkommen, einen Podcast machen, wenn jemand hierher kommt, dann sind direkt irgendwie 5 Kameras dabei, wir reisen mit häufig 3-4 Leuten irgendwo hin. Früher traf ich halt auch eher natürlich Leute aus der Community. Heute besteht halt die Chance, dann irgendwo Legenden der Wirtschaft
zu sehen. Du hast ja alle gehabt. Also, du hast hier die Größen des Silicon Valleys oder aus Seattle.
Microsoft CEO, ja.
Microsoft, Wahnsinn, ja. 2 Ex-Bundeskanzler, ja. Also einen aus Österreich, ja, kontrovers.
Stimmt.
Und deine Kanzler sind immer kontrovers.
Damals war der Herr Schröder ja noch nicht so kontrovers.
Doch.
Nee, als ich den traf, war das Russland-Thema noch nicht virulent.
Nicht virulent. Okay, lass uns darüber jetzt nicht
sprechen. Aber also der war sicherlich vielleicht für einige.
Die Gazprom-Rolle ja. war auch schon dabei. Aber lass uns darüber, es ist ja kein politischer Podcast hier.
Ja.
Aber heute hast du auch jetzt mal auf ein Europa, international, DAX-Niveau und ich habe das Gefühl, dass die Damen und Herren dir die Bude einrennen. Also, dass man merkt die Begehrlichkeit, die du, also es ist jetzt kein Push mehr, sondern man merkt, dass die Leute zu dir wollen und sich geehrt fühlen, wenn sie.
Es ist ja so, dass man auch bestimmte Gäste jetzt nicht mehr kriegt, wenn man nachfragt. Also, der Microsoft-CEO, Herrn Nadella, den kann man jetzt schlecht eine E-Mail schreiben und sagen, das wird immer in meinen Podcast kommen. Das muss dann halt auch schon von denen gesehen werden.
Klar.
Und da müssen halt Kommunikationsleute auf der Seite der Firmen beobachten, okay, ja, wo wollen wir denn unseren Chef mal platzieren? Die Hilfe braucht man mittlerweile, aber das haben wir uns erarbeitet, dass da viele auch uns mal ansprechen. Mhm. Können auch nicht alles machen, was uns so angeboten wird, aber das ist natürlich schon super hilfreich.
Hilft dir das nicht auch für dein Festival? Also das ist ja Relationship Building, um die Leute auf die Bühne zu kriegen, oder?
Ja, also indirekt sicherlich nicht direkt, also aber klar, generell bin ich manchmal selber überrascht, wen man so kennenlernt und mit wem man sich dann auch hier und da mal auch mal anfreundet. Sei es ein Wirtschaftsführer oder auch Größen aus anderen Bereichen, wo man dann halt Berührungspunkte hat und so eine Freundschaft sich entwickelt und man denkt, das hätte ich mir früher nie vorstellen können.
Ist das, wenn du so guckst, was war so dein einzelner bester Move? War das dein einzelschlauster Move, den du gemacht hast?
Podcast mal?
Mhm. Es ist ja schwer, das zu isolieren, ne? Aber
also es ist super schwer, das zu isolieren. Ich meine, es hat mein Leben persönlich, jetzt ganz mein persönliches Leben wahrscheinlich sehr verändert, weil ich mich gezwungen hat, irgendwo ein bisschen öffentlicher zu sein, weil es mir ja jetzt mittlerweile auch andere Kontakte vermittelt, die ich spüre oder weiß ja, wie es früher bei mir selber war oder auch von meinem alten Freundeskreis, wenn ich dann so teilweise mal erzähle und dann selber die Leute mich angucken und sagen, hä, wie jetzt? Also du bist jetzt da mit Boris Becker unterwegs oder so. Ja, aber ich bin mit Boris jetzt angefreundet, kann man sagen. Ja, man mag sich, man kennt sich ein bisschen und der ist ein cooler Typ. So.
Das hättest du nicht ohne Podcast, oder?
Hätte ich nie ohne Podcast, nee. Und das ist natürlich schon so Sachen, wo der Podcast ganz konkret mein Leben sehr verändert hat.
Verstehe ich. Gibt es irgendwas, was du bereust? Also eine einzelne Sache, die du sagst, boah,
unternehmerisch?
Kannst du auch privat beantworten, aber
haben wir gerade drüber gesprochen, bei Podstars, das ist einfach viele Sachen, du weißt ja selber, du hast ja das auch erst alles schon x-mal durch. Man kann bestimmte auch Trends und Wellen super schlecht timen. Dann wird einem mal von außen vorgeworfen, jetzt werden hier Leute irgendwie entlassen oder sowas. Bei Podcast, als es losging, wusste keiner, wie groß wird die Welle. Es gab genügend Leute im Markt, die gedacht haben, es hat ja auch Spotify hat ja für hunderte von Millionen Podcast-Studios gekauft und so. Und natürlich dachten auch wir auf kleinerer Flamme, da ist jetzt eine Welle, da möchten wir jetzt gerne, so gut es geht, das mitmachen. Und dann weißt du ja in dem Moment nicht und kannst auch nicht wissen, niemand kann wissen, wie groß wird die genau, wie lange wird diese Welle ungefähr ziehen. Und du versuchst es dann natürlich mitzumachen. Und das dann genau zu timen, wann ebbt die wieder ab und wie bricht die dann runter oder wann kommt da wieder eine Normalisierung rein, das ist total schwer. Und wir haben es jetzt auch nicht perfekt getroffen. Und ich hätte natürlich im Nachhinein es noch vorsichtiger gerne gemacht und gesagt, okay, statt es irgendwie mit 80, 90 Leuten hochzufahren, nur auf 50 oder 60. Ne?
Ja, aber das ist doch Unternehmertum. Ich verstehe, ich weiß, dass ich das
aber will. Aber es ist am Ende menschlich scheiße, ja. es ist teuer, es ist
aber weißt du, wie viel,
super viel Aufwand.
Aber überleg doch mal, wie viele Arbeitsplätze du hier in Summe schaffst und du hast dieses ganze...
Ich bereue das ja nicht in Summe.
Ihr habt dieses ganze Schiff hier durch die Corona-Zeit durchgekriegt. Das meine ich selbstverständlich. Und was ich also neben den Einzelmaßnahmen, wofür ich dich auch bewundere, ist, dass du nicht nur, dass du Sachen relativ früh dir in den Kopf setzt und dann auch durchhältst, also da bist du ja, also ich weiß noch, wie das war, als du mit deinen Ideen.
Und du denkst, okay, was war jetzt wieder?
Ja, ne, genau. Und es gibt ja auch Ideen, sagen wir mal, die sind dann auch nichts geworden. An die erinnern wir uns nicht mehr so gut, aber wie viel Bälle du gleichzeitig am Jonglieren.
Aber mittlerweile ist ja auch ein Team. Also es ist ja wirklich eine Teamleistung.
Ja, aber das muss man ja auch rankriegen. Und das muss man ja auch halten.
Also wir müssen auch Top-Leute finden. Aber ich muss echt sagen, habe ich jetzt wirklich, kann man auch mal sagen, jetzt mit Isa, mit Jasper, mit Philipp, seit vielen Jahren und jetzt seit ein, zwei Jahren mit Moritz und mit Till. Du kennst die, glaube ich, auch alle mittlerweile. Super starkes Führungsteam. Darunter auch Top-Leute. Das ist ja auch so vielleicht ein Learning, wenn man so eine Firma anfängt zu bauen, auch gerade ohne Investoren oder so. Am Anfang kann man sich auch super Leute gar nicht leisten. Oder
hast du gerade gesagt, am Anfang ohne Investoren?
Ja, oder bis
ihr seid ja immer, immer noch.
Also ja, gerade wenn man also ohne Investoren
das macht.
Nein. Also wenn man das ohne Investoren macht, dann kann man sich am Anfang insbesondere auch jetzt nicht sofort ein großes Team und auch vor allem dann nicht Top-Leute leisten, weil die haben erstmal andere Möglichkeiten wirtschaftlich, die müssen ja nicht zwangsläufig sofort an deine Träume und Ideen glauben. Und das dann sozusagen auch zu entwickeln von dass sich Leute weiter mitentwickeln, die schon früh dabei waren und trotzdem das Top-Level oder unser aktuelles Level erreichen und mitgehen können, dass wir dann irgendwie in eine Rolle kommen, wo jetzt wirklich, wenn wir jetzt eine Stelle ausschreiben, bei uns auf allen Ebenen eigentlich sind wir in der Lage, richtig gute Leute einzustellen. Das war natürlich in der frühen Phase, damals mit Online-Marketing, da war das die ganze Branche nicht so sexy. Da war es einfach so, ja gut, kann jetzt bei der Drei-Mann-Firma von Westermark kann ich jetzt mitarbeiten, muss ich aber nicht so. Ne? Mhm. Heute ist es halt einfach, wir merken ja auch, bauen gerade einen neuen Geschäftsbereich auf, was da für Bewerbungen reinkommen. Ist
was für einen neuen Geschäftsbereich?
Personalberatung, Executive Search. Mhm. Also wir glauben, dass wir im größeren Stil oder auf höherem Niveau vor allen Dingen Top-Jobs besetzen können. Haben wir jetzt auch schon verprobt in den letzten
Passwort zur Plattform.
Passt zur Plattform, haben wir einige bis hin zu CEO-Positionen besetzt, so mit unseren ersten Experimenten. Mhm. Und das wollen wir jetzt ein bisschen verbreitern. Headhunter hätte man auch gesagt vielleicht. Und da haben wir es jetzt ausgeschrieben. Und ja, dann melden sich halt für diesen Bereich super Leute. Aber auch als wir Reviews jetzt besetzt haben, die Stelle, wo jetzt mein Kollege Philipp Schrader ist, also als einer der beiden, oder Leska und Philipp, kommen halt gute Bewerbungen.
Du sagst, heute ist das OMR-Konstrukt funktioniert auch ohne die Personenmarke und ohne den Manager Philipp Westermann.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Es ist, der Podcast wird sich dann erweisen, dann wird das jemand anders da reinwachsen müssen. Oder man wird das im Teamfeld auffangen, dass zwei Hosts sich abwechseln oder sowas. Das wäre, also, wenn ich jetzt irgendwie vor den Baum fahre, würden die Kollegen wahrscheinlich auf solche Ideen kommen. Und das wäre wahrscheinlich da dann.
Du hast aber nicht vor dem Baum zu
fahren. Nein. Aber mit doch einem größeren Team und Verantwortung denkt man ja mal zumindest mal drüber nach und dann kommen halt Leute wie du und fragen das mal auch privat, so was ist denn eigentlich, hängt es sehr an dir oder so. Und dann denkt man ja selber auch mal drüber nach. Und dann habe ich so gedacht, naja, also klar, der Podcast, wenn man da jetzt selber im Jahr 100 Folgen macht, dann ist es ja offensichtlich, dass es irgendwie an mir hängt. Aber ich glaube, dass auch das ginge und das wäre wahrscheinlich das was am, wo es am aufwendigsten ist, mich zu setzen. Der Rest ist, glaube ich, mittlerweile dann müsste halt jemand anders die Probleme, die dann hochkommen, lösen. Aber das lässt sich machen.
Okay, du machst auch noch einen ganz vitalen Eindruck, deshalb glaube ich nicht, dass das mal so, klar, du bist in der Stresssituation.
Nein, ich bin ja auch jung und fit. Ja. Also wirklich, ich bin da selber auch inspiriert. Es gibt ja durchaus die These, die mich mittlerweile auch teile, dass auch lange arbeiten, ob in welchem Job auch immer, dich auch länger jung hält und fit hält und es ist schöner, Unternehmertum ist ja, man kann das selber timen und ich sehe es jetzt gerade aus nächster Nähe. Bei Eventim bin ich jetzt seit ein paar Jahren da, 4, 5 Jahren da im Aufsichtsrat. Der Klaus Schulenberg ist jetzt, glaube ich, bald 75. Schon beeindruckend. Der ist da ebenfalls sehr vital und dreht da natürlich noch viel größere Räder. Schon beeindruckend.
Ja, glaube ich sofort. Ich habe jetzt im Grunde gar keine Lust mehr auf die Frage, wie viel OMR jetzt wert ist. Ich würde jetzt einfach mal schnell sagen, größer 100 Mio, richtig?
Das schön wär's. Aber ich bin da noch nicht ganz sicher. Aber okay. Also ist klar.
Ist ja eigentlich auch egal. Du machst überhaupt nicht den Eindruck, dass du im Verkaufsmodus bist.
Nee, bin ich auch nicht. Also bin ich wirklich nicht.
Sonst hättest du ja auch die Zahlen mit der Retention Rate deutlich besser parat. Ja. Das war ja die Testfrage.
Aber ich weiß mal, es war mal eine Zeit, da habe ich mich gefragt, ist es jetzt immer 1-2 Millionen wert oder 3? Weil das ist ja schon noch ein gewichtiger Meilenstein so im Leben. Man sieht, das hat man jetzt mal geschafft. Genau. Aber das wäre es, glaube ich, jetzt schon weit.
Sehr gut. Jetzt, was wir versprochen haben, die Tipps und Tricks, wie mache ich, das ist praktisch die Schlussphase, wie mache ich das Beste aus meinem sehr, sehr günstigen OMR-Ticket, was ich...
Vielen Dank.
Nee, wirklich, mach dich mal locker. Das ist ein super... weißt du, was die in Cannes nehmen für ihre? Also
mit dem Resultat ja teilweise auch, dass die Leute dann noch in der Stadt rumlungern und gar nicht mehr aufs Festival gehen oder so. Ne?
Ja, klar.
Also, das müssen wir vermeiden.
So, wie hole ich das Beste aus meiner Zeit? Das Zeitinvestment, darüber würde ich nachdenken. Absolut. So, wie hole ich da das Beste raus?
Genau, da ist es so, dass wir wirklich glauben, das Beste oder der beste Hinweis, wie ich das selber auch begriffen habe, wir müssen das stärken, ist, als ich mich darüber geärgert habe, dass Leute so schreiben, was soll ich denn jetzt damals vor einem Jahr oder zwei von Kim Kardashian lernen, was soll ich von Tom Brady lernen? Wo ich mal sage, ja, also ist ja ein fairer Punkt, aber da sind jetzt irgendwie 700 Speaker, du hast jetzt gerade einen genannt, da wären noch 599 andere, vielleicht ist da ja was dabei. Aber am Ende hilft es ja nichts, das zu denken oder sich da zu ärgern, sondern man muss halt dann dafür sorgen, dass nicht nur diese top bekannten Personen im Vordergrund stehen und deren Stories, wo man auch, meine ich, häufig was mitnehmen kann, sondern halt den Fokus auf diese anderen 599 oder 699 Menschen richten, sagen, okay, vorab dort einsteigen, sich angucken, wer interessiert mich, was für eine Masterclass interessiert mich, was für eine Bühne interessiert mich und das noch ein bisschen planen. Wir haben das in der App alles einfach strukturiert, kann man machen. Und dann hat man zumindest mal vielleicht am ersten Tag 3, 4 Anlaufpunkte, denn es ist tatsächlich so, wenn du zu uns kommst und warst noch nie da, dann sind die Messehallen in Hamburg natürlich schon groß und du läufst da rein und dann ist es ziemlich overwhelming. Ja. Und ich meine, du bist jetzt, das weiß ich nicht, 15. Mal da, genau wie ich so ungefähr, erfreulicherweise, dankbarerweise. Mhm. Und hast das alles erlebt und weißt mittlerweile, aha, da ist das, da ist das. Aber wenn man das halt nicht so lange kennt, dann muss man sich einmal einen kleinen Plan machen und raussuchen, worauf hat man Lust. Denn es ist auch immer echt schade, wenn dann sagen, ach, der war auch da, wusste ich ja gar nicht. Oder dann hätte ich das gewusst, wäre ich schon gestern gekommen. Mhm. Das würde ich halt gerne vermeiden, dass die Leute ihre persönliche Journey, ihre Reise vorab planen. Das wäre mir wichtig, dass man sich vorab einmal wirklich ins Programm reinguckt, dann ein paar Sachen in die App reinzieht und sagt, okay, das und das. Auch natürlich Aussteller. Sagt, okay, ich gehe mal kurz durchgucken, welche Aussteller könnte ich ansprechen, wo kann ich mir Termine machen. Denn natürlich kann man auch einfach Walk-On machen und man läuft mal auf einen SAP-Strand drauf oder auf einen Google-Strand. Aber es wäre natürlich, man kann da ja auch vorab sich melden und sagen, ey, bin da, bin mal neugierig, lass mal treffen. Ja. Und das in der Breite, also bis hin zu den Side-Events auch in Hamburg, sich anzugucken, was da alles so los ist. Ich meine, ich glaube, du bist ja auch so traditionell mit Side-Event.
Ich habe mit das erste Side-Event überhaupt mitgemacht. Da bist du doch damals persönlich vorbeigekommen abends. Und
Ich gehe auch heute auf ganz viele Side-Events, so viel es geht. Und versuche aber auch an Stände oder um halt da präsent zu sein. Aber es ist schon, glaube ich, irgendwie echt hilfreich, wenn man sich das vorher einmal anguckt. Es sei denn, man ist jetzt wirklich vielleicht nur für ein Speaking rein, raus, dann ist es was anderes. Aber wenn man da jetzt eine Reise macht, dann, und ich würde es selber genauso machen, ich würde mir auch das einmal vorab organisieren. Ja.
Ich kann das nur unterstützen. Mir ist das deutlich geworden, als du angefangen hast, diese Guided Tours zu initialisieren, wo ich neben vielen anderen dann auch irgendwie früh mitmachen durfte.
Was als Tourguide?
Ja, aber gerade die damals war es ja noch, also damals, ne, muss man ja aufpassen, nicht Fatih erzählt vom Krieg, früher war alles besser. Damals war es ja einfach, weil wir eine Bühne hatten, wir saßen dann und dann haben wir uns ein Programm abgespielt und haben uns in den Pausen gut unterhalten. So, peng. Und dann ist ja immer dann, das, und diese Bubble hörst du halt auch, die Traditionalisten, früher war es viel
schöner. Ursuppe, sag ich mal so.
Die Ursuppe.
Ja, aber die,
genau, die ja. Kaul, der Urschlamm.
Ja, da gibt es ja echt viele, viele, viele Leute, die ich genau weiß, auch so, also die ja. Coupons for You, Thorsten Latuszek aus, ja. Aus Chemnitz kommt an. Das ist ja. einfach geil, denn der ja. kommt seit Jahren, das ist so ja. Ursuppe, Affiliate-Marketing, André Alpa, ja. unsere ganze damals irgendwie
und der Heinemann war auch schon mal, den, wollen wir auch, schon noch, mal den wollen wir auch noch zu Ursuppe zählen. Auf jeden Fall.
Ja. Ja. Mittlerweile ist halt, es waren ja wenige Personen damals in der, so. In der, ja. in der Online-Marketing-Welt und es sind halt einfach jetzt, diese Branche ist halt riesig gewachsen.
Ja, aber diese drei Stufen, ne? Eine Stage, keine Expo, ne? Außer dieser Keller in der großen Freiheit. Dann Expo und Festival. Dann praktisch alles Festival. So, und das ist natürlich overwhelming vom Programm ja. her. Und mir hat das, witzigerweise, mich hat das gezwungen, weil ich auch mir so ein spontan so dachte, klar, so Klassentreffen, ich habe dann viele Leute, in die ich reinrenne, muss eigentlich kein Programm suchen, weil ich ja die ganze Zeit beschäftigt bin. Mich hat das so konditioniert, dass ich dann diese Tourguides regelmäßig gemacht habe, ja. dass ich mich wirklich vorbereiten ja, musste.
Absolut.
Das hätte ich sonst nicht gemacht. So, und bis ich gemerkt habe, das ist ja eigentlich voll das richtige Format.
Ja, super, ja, freut mich.
Und das kann ich allen nur empfehlen.
Ja, perfekt.
Ja. Ihr habt das ja ausgebaut, da gibt's auch immer wieder auch mal Plätze. Ja. Ihr habt das wirklich professionell, das wird ganz, die Leute, die das machen, machen das mit, also die denken sich was bei.
Absolut.
Also auf eurer Seite, also ja. auch die Tourguides.
Ja, aber ich weiß, wie du früher auch oder heute auch, mhm. also ich bin da wahnsinnig dankbar, viele Leute.
Ich würde auch in der Garderobe aushelfen.
Aber helfen die Kurs, uns. Die ja, wollen genau. uns auch helfen und die wollen, dass es der Plattform gut geht, weil für sie was dabei ist und für uns halt dann auch. Und das ist dieses, und das ist, so bist du ja auch drauf. Und deswegen sprechen wir jetzt ja auch keine Idioten an, sondern Leute, die das checken und die dann sagen, okay, ich bin da jetzt gleich in so einer OMR-Tour-Situation. Mhm. Gucke ich mir mal lieber vorher kurz an, bevor ich da vor die Leute trete. Und ja. das hilft total. Ja.
Genau, also hier, so jetzt mache ich mal Eigenwerbung. Meine Tour heißt, glaube ich, die Marketing Transformation Tour.
Recht, ja.
Die guckt irgendwie auf der OMR-Seite, findet ihr meine Tour.
Aber wie oft machst du die?
Auch alle, ich glaube, diesmal schaffe ich nur eine.
Okay. So. Ja, wenn da ja. jetzt hier ein Drang ist, dann müsstest du noch eine machen.
Ja, aber das ist, dann wird auch mein Schedule, weil ich habe dann auch
Termine.
Termine.
Ja, ist ja gut.
So, aber es gibt auch viele andere richtig gute Touren. Also ich weiß, ich glaube, André macht auch wieder welche.
Das ist ja schön, dass wirklich auch so Leute, ja. die aus der Frühzeit immer noch irgendwie dabei sind und mitmachen und auch Bock haben zu unterstützen. Also da, das ist für mich wirklich unfassbar zu sehen, dass man auch so positiv mit den Leuten arbeiten kann. Das ist schön an einem Geschäftsmodell bei all den auch vielleicht Sachen, die Klumpenrisiko und nur zwei Tage im Jahr und so, aber man hat halt irgendwie die Möglichkeit, sehr, sehr positiv mit extrem vielen auch alten Freunden in Kontakt zu bleiben,
ja.
sich zu unterstützen und alle haben irgendwie einen Benefit davon.
Ja.
Das ist das Coole und wie gesagt, du hast jetzt ja netterweise die Geschichte unterschlagen, wo du keinen Benefit mehr von hast und obwohl du damals jetzt kommst.
Mein Süßigkeitenstand.
Genau!
Mein Süßigkeitenstand, den ich, ich habe, wie viel habe ich euch dafür, also erstmal, ich hatte die Kosten für meinen Süßigkeitenstand bei König der Löwen damals und du hast dann das Konzept genommen oder Jasper und das, das ist ja auch nur richtig, weil wirklich jemand, ich möchte jetzt keinen Namen mehr nennen, ein Venture oder sogar Public waren die, die haben dafür euch 25.000 Euro bezahlt, dass sie einen Süßigkeitenstand bei König der Löwen hinzimmern durften. Himmel! Da sieht man mal, was Venture und PE-Geld auch Schlimmes anrichten kann. Also gut ist, weil das Geld bei euch angekommen ist.
Da muss man dann, Erik, wirklich sagen, dass du dann sofort ja auch
ich habe meine exklusive
partnerschaftlich reagiert und gesagt, ich verzichte, das verstehe ich, dann müsst ihr das bitte so machen. Und, ja. Aber das ist trotzdem ein Running Gag, kein Podcast hier oder kein Treffen ohne die Süßigkeiten statt Anekdote aus der Frühzeit.
Ich hatte die Narbe schon wieder vergessen, aber vielen Dank, jetzt juckt sie wieder.
Aber du hast ja selber sofort erkannt, worauf ich hinaus wollte.
Ja, Süßigkeitenstand, ja. Irgendwann hatte ich auch mal, weil wir das Audit-Geschäft haben, hatte ich mal auf einer Expo so einen Tennis-Schiedsrichterstand. Den habt ihr bei, da musste ich nichts machen.
Ein Schiedsrichterstuhl.
Ja, genau. Da wolltest du mich da draufsetzen. So. Und dann, auch wenn wir das nochmal, die frühen Zeiten ist 2 Jahre her, Schätzelein, da bin ich bin dir nicht wirklich sauer. Warte, was jetzt noch kommt. Du hast mich mal gebeten, mich an die Bar zu setzen.
Auf der Bühne.
Auf der großen Bühne. Und ich weiß nicht, ob du dachtest, du wirst mir damit einen Gefallen tun, aber du hast mir, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast mich gebeten, Erik, setz dich hier mal an die Bar und sei vorbereitet, wenn der und der kommt, wir jetzt keine Namen nennen, das habe ich vielleicht, wenn ich mal einen Hänger habe oder so, dann kannst du mal eine halbwegs schlaue Frage da reinstellen. So, und dann habe ich mich auf diese Bar gesetzt, war auch ganz nett so, aber ey, das ist halt so eine Bar, dann sitzt man da vor 5000 Leuten an der Bar. Das war jetzt nicht so total meine Komfortzone. Vor allem alle unsere Leute haben mir dann getextet, ihr setzt dich gerade hin oder so. Und als dann der Vortrag war, wo ich mich eventuell hätte einbringen können, hast du mich gar nichts gefragt, das lief vollkommen bla. Aber ich habe in Summe 3,5 Stunden an dieser Bar gesessen. Oha. So, das hat im Grunde mehr weh getan als der Süßigkeitenstand. So. Aber es war auch eine besondere Erfahrung. Und aber normalerweise ich habe mir da auch diese ganzen Tennisspielergeschichten. Also, das ist ja, ne? Ich würde überhaupt nicht rumbitchen und so sagen, hey, Kim Kardashian ist total in Ordnung. Aber ich hätte mir normalerweise nicht 1,5 Stunden lang War Stories von 2 Top-Tennisspielern
Ja, was wir da alles gemacht haben. Aber also, Boris ist, finde ich, Legende.
Es war aber auch hier Mrs. Williams.
Stimmt.
So, das war viel Tennis. Für meinen Geschmack, weil ich halt da...
Hatten wir mal so ein Tennisjahr, glaube ich. Wir haben ja generell, Sport ist ja bei uns auch ein kleines Thema immer.
Aber mein Lieber, ich bin froh, dass das... Also ich möchte jetzt nochmal eingangs sagen, Pommes, Süßigkeiten stand hin oder her. Ich bin froh, dass du das machst. Ich bin froh, dass du das so machst, wie du es machst. Ich bin übrigens auch noch gefragt worden von jemand, den wir beide kennen, der gesagt hat, ich finde es so spektakulär, dass Philipp mir ständig antwortet. Du kommentierst ja auch wahnsinnig viel auf den Seiten und hat mich gefragt, ist er das selbst oder ist das eine KI? Und ich konnte da mit gutem Gewissen sagen, es tut mir leid, aber das macht er wirklich alles selbst.
Ja, also bei den allermeisten Sachen schon, bei LinkedIn mal nicht.
Aber da ging es um WhatsApp und mein Lieber, ich wünsche dir richtig viel Erfolg. Lass dich nicht zerreißen.
Vielen Dank.
Achte ordentlich, für alle Hilfe. Mach dir keinen Kopf. Das wird ein super Festival.
Dankeschön.
Und ich bin dankbar, dass es das gibt. Vielen Dank auch für deine Zeit und richtig viel Erfolg, mein Lieber. Und
Dankeschön.
Jetzt wieder ran an die Buletten.
Genau, ja.
Nicht trödeln. Danke, Philipp.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.